Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vortrag. Es geht um Swedenborgs wahre christliche Religion. Ich gebe in Zürich dieses Werk zurzeit neu heraus. Es wird etwas dauern noch, weil wir von der englischsprachigen Übersetzung, also von der amerikanischen Übersetzung, die haben seit 2000 ein riesiges Übersetzungsprojekt, das nennen sie New Century Edition, also haben sie 2000 gestartet, ne, und wollen das Gesamtwerk Swedenborgs neu in modernem Englisch herausgeben. Wir haben ein Team natürlich, sonst könnten sie es gar nicht bewältigen. Und diese englische Ausgabe der wahren christlichen Religion, die heißt da jetzt nicht, also wahre christliche Religion auf Englisch, sondern True Christianity, wahres Christentum. Und das Besondere an dieser Ausgabe und der New Century Edition unter anderem ist eben, dass sie diese Werke umfangreich kommentieren. Also allein die wahre christliche Religion hat so etwa 1000 Anmerkungen, die sind teilweise recht, also überwiegend recht gehaltvoll. Und die wollen wir integrieren in die deutschsprachige Ausgabe. Die müssen übersetzt werden, müssen angepasst werden. Und bei der Gelegenheit habe ich mir das Werk dann natürlich selber mal genauer angeschaut und bin auch darauf gestoßen, dass man eigentlich diese Vorwörter da nicht mehr verwenden kann, weil die Schweden, obwohl die von hochrangigen Namen sind, also der Ernst Benz hat ja ein Vorwort beigesteuert beispielsweise, aber sie entsprechen dann doch nicht mehr, die stammen aus den 60er Jahren und entsprechen eben doch nicht mehr dem, was man heute so über dieses Werk weiß, also dem Stand der Swedenborg-Forschung entsprechen sie eben nicht mehr. Und da habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe auch die englischen Ergebnisse ins Deutsche übernommen. Und aus diesem Zusammenhang ist dann jetzt praktisch dieser Vortrag entstanden, der dann euch ein bisschen Einblicke geben wird in die Entstehungsgeschichte dieses Werkes und dann eben auch, wie die Entstehungsumstände dieses Werkes ihren Fußabdruck im Werk hinterlassen haben. Also dieses Werk ist eigentlich nicht nur sozusagen so eine Schreibtischarbeit, sondern es ist eben auch in einer gewissen Situation entstanden, zwar einer Kampfsituation. Swedenborg hat ja lange Zeit anonym veröffentlicht, wohl wissend, dass er sich Ärger einhandelt, wenn er es nicht macht. Und aber zu dem Zeitpunkt, als er die wahre christliche Religion schrieb, hat er eben schon nicht mehr anonym veröffentlicht und da hat er dann eben auch Ärger bekommen. Und diese Hintergründe so ein bisschen beleuchten und zu sehen, wie sie dann auch in das Werk hineinspielen, das ist so ein bisschen das, was ich mir für heute hier vorgenommen habe. Und im Idealfall kann das ein bisschen zu einem tieferen Verständnis dieses Werkes, so wie es jetzt eben uns vorliegt, beitragen. Das wäre die Hoffnung. Und insofern ist das ein bisschen, ich denke, schon interessant, aber natürlich auch ein bisschen anspruchsvoll vielleicht. Um euch die Sache aber auch schön schmackhaft zu machen, habe ich nun also in der Hoffnung, dass mich der Zoll nicht erwischt und so weiter, obwohl ich nichts Verbrecherisches tue, habe ich unseren Panzerschrank in Zürich geöffnet und da ist eben eine Originalausgabe der wahren christlichen Religion von 1771 enthalten. Da werde ich euch eben einiges anhand des Originalwerkes demonstrieren können. Die war ursprünglich im Besitz meines Vorgängers Adolf Ludwig Görwitz, Sonneckstraße 10, Zürich-Oberstraße, nicht wahr? Und von ihm her ist das dann auch eingebunden worden in der Form. Also dieser Einband ist so ein bisschen so der Stil eben, sagen wir mal, frühes 20. Jahrhundert so, ne? Das ist Original war das wahrscheinlich dann hinten mit so Büttenleinen und so. Franzband, genau. Aber der Buchblock, der ist original, ne? Und ich werde euch da ein bisschen was anhand dieses Buches demonstrieren können. Ja, also die wahre christliche Religion ist also 1771 herausgekommen. Und das nutzen wir gleich. Ihr seht dann hier die Titelseite. Da könnt ihr also lesen. Also Verda Christiana Religio, wahre christliche Religion, continens enthaltend, universam theologiam novae ecclesiae, also die Ganze, wie gäbe es eigentlich auch Totus, ne? Also das Universum heißt eigentlich auch allumfassend und unus versus gedreht, ne? Also das in eins gedrehte, also das aus einem Mittelpunkt. Wieso, also es verwendet Swedenborg nicht Totus, also die gesamte Theologie, sondern die auf einen Punkt zurückgehende Theologie, das wäre natürlich die Gotteslehre. Ne? Er sagt öfters in seinem Werk, dass das A und O dieser Theologie die Neufassung der Gotteslehre ist, nicht wahr? Also die aus einem Ursprung die ganze und damit aber auch gesamthafte Theologie der neuen Kirche. Und dann beruft er sich auf Stellen im Buch Daniel und in der Apokalypse. Und dann steht hier ab Emanuele Swedenborg, von Emanuel Swedenborg, Servo Domini Jesu Christi, dem Diener des Herrn Jesu Christi, und dann Amstelodami, Amsterdam 1771. Halt, ne? Gut, aber das werden wir gleich noch genauer sehen. Also 1771 ist dieses Werk rausgekommen, aber er hat bereits 1768 in dem Werk über die eheliche Liebe angekündigt, dass er dieses Werk veröffentlichen möchte, also 3 Jahre bevor das erschienen ist. Und da steht am Ende etwas, was komischerweise in den deutschen Übersetzungen freundlicherweise immer ausgelassen wird. Also das ist lustig. Also die eheliche Liebe ist das erste Buch, 1768, das erste Buch, wo Swedenborg sich als Autor dieser Werke bekennt. Also da steht erstmals drunter bei der ehelichen Liebe ab Emanuele Swedenborg. Also bei der himmlischen Geheimnisse oder bei Himmel und Hölle und so weiter, da steht kein Autor drin im Original. Das hat er noch anonym rausgegeben. Ne? Mit dem Ergebnis, dass in Buchbesprechungen zu den himmlischen Geheimnissen man lesen konnte, das vermutet wurde, ist von einem Päpstlichen geschrieben worden. Halt, nicht wahr? Aber hier gibt er sein Inkognito erstmals auf. Da steht jetzt aber auch noch nicht Diener des Herrn Jesu Christi, sondern da steht Sueco, also von Emanuel Swedenborg, einem Schweden. Schreibt er da drunter, nicht wahr? Und weil er hier in diesem Werk über die eheliche Liebe nun erstmals sein Inkognito aufgibt, bekennt er sich hinten dann nachträglich zu den Schriften, die er bis dato veröffentlicht hat. Libri Theologici Hactenus a me editi, also theologische Werke, die bisher von mir herausgegeben worden sind. Da bekennt er sich also nachträglich als Autor der hier aufgelisteten Werke. Das ist ganz schön. Aber was für mich jetzt wichtig ist, da steht dann am Ende noch ein Satz. Also hier steht, die himmlischen Geheimnisse hat er rausgegeben, Himmel und Hölle hat er rausgegeben und so weiter. Also die Sachen, Apokalypsis, Revelata, die enthüllte Offenbarung, also alle großen Werke, die er bis dahin geschrieben hat. Und dann kündigt er eben ein weiteres Werk an. Und das heißt in deutscher Übersetzung, das ist der letzte Satz, der da drin steht, innerhalb von 2 Jahren werde ich die Lehre der neuen Kirche, werdet ihr die Lehre der neuen Kirche, die vom Herrn in den Kapiteln 21 und 22 der Offenbarung vorhergesagt worden ist, in der Fülle sehen. Also er kündigt ein Werk an, indem er die Lehre der neuen Kirche, das ist lateinisch die Doctrina Novae Ecclesiae, also die Lehre der neuen Kirche, ein Werk, in dem die Lehre der neuen Kirche in der Fülle, in plenitudine, also in der Fülle, also universa, ne, in der Gesamtheit, darstellen will. Dieses Werk kündigte er 1768 an. Und ich möchte euch kurz ein bisschen einen Einblick geben. Lustig ist nämlich, oder interessant und nicht unwichtig, ist, wie sich die Beschreibung dieses Werkes, also und sprich der Titel dieses Werkes, dann im Laufe der weiteren Ankündigungen langsam verändert. Also hier heißt das Lehre der neuen Kirche. Dann gibt es ein anderes Werk, das ist die sogenannte kurze Darstellung. Der Titel ist irreführend in diesem Werk, also die kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche heißt das eigentlich im Titel. Kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche. Da erwartet man ja nun eigentlich eine kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche. Wenn man das Werk liest, dann merkt man aber, dass er sich da kritisch mit evangelisch und katholisch auseinandersetzt und zur Lehre der neuen Kirche eigentlich kaum kommt. Aber in diesem Werk, das ist also jetzt ein paar Monate später entstanden, nach der ehelichen Liebe. Ne? Die eheliche Liebe ist im September genau genommen, 1768 rausgekommen. Und diese Büchlein hier im Januar 1769, also ein paar Monate später, ein paar Wochen später sozusagen. Und da findet sich dann eben auch noch eine Ankündigung dieses Werkes, also der wahren christlichen Religion. Da heißt es dann nämlich, nachdem mehrere größere und kleinere Werke über das neue Jerusalem, unter dem die neue vom Herrn zu gründende Kirche zu verstehen ist, von mir in den vergangenen Jahren veröffentlicht worden sind und nachdem nun auch die Offenbarung enthüllt worden ist, das war 1766, die enthüllte Offenbarung, nachdem nun also auch die Offenbarung enthüllt worden ist, entschloss ich mich, die Lehre dieser Kirche in ihrer Fülle somit vollständig erscheinen zu lassen. Da das aber ein Werk von einigen Jahren ist, schien es mir geraten, eine Skizze davon herauszugeben, damit man sich zunächst einmal eine allgemeine Vorstellung von dieser Kirche und ihrer Lehre bilden kann. Und diese Skizze ist dann praktisch jetzt, das heißt hier im Lateinischen Skiagraphiam, also Schattenriss, ne? Einen Schattenriss dieser Kirche und ihrer Lehre herauszugeben. Das heißt also, dieses Werk, Januar 1769 herausgegeben, war eigentlich so eine erste Annäherung an dem hier, nicht wahr? Ich möchte das jetzt nicht so sehr breit treten, aber die Aufmerksamkeit dahin lenken, dass er hier ganz so wie in der Ehelichen Liebe, die nur ein paar Monate vorher erschienen ist, dieses Projekt, was er im Auge hat, als die Zusammenfassung der Lehre der neuen Kirche bezeichnet. Und in diesem wenigen Zeitraum nennt er das Projekt noch sehr identisch. Er nennt es die Lehre dieser neuen Kirche. So. Und mir geht es jetzt darum, euch zu zeigen, wie sich der Titel wandelt, und das hat seinen Grund in den Hintergründen, die bei der Entstehung dieses Werkes eine Rolle spielen. Darauf werde ich gleich noch eingehen, aber damit ihr schon im Vorhinein versteht, warum ich euch das jetzt hier erzähle, nicht wahr? Wieso ändert sich der Titel? Die erste Wandlung dieses Titels, die findet man dann in einem Brief, den Swedenborg an einen frühen Anhänger von ihm schreibt, der hieß Gabriel Bayer. Die haben sich mal in Göteborg kennengelernt, und der Gabriel Bayer wurde also einer der ganz, ganz frühen Anhänger Swedenborgs in Schweden. Und die haben sich gut verstanden. Der Gabriel Bayer hat dann eben auch Schwierigkeiten bekommen, weil er sich so für Swedenborg interessiert hat und so. Und in einem Brief an Gabriel Bayer, jetzt sind wir am 30. April 1770, also gut ein Jahr später, nach dieser kurzen Darstellung, da schreibt Swedenborg an Gabriel Bayer: Nächsten Juni, also damit meint er Juni 1770, nächsten Juni gehe ich nach Amsterdam, wo ich die gesamte Theologie der neuen Kirche veröffentlichen will. Also da ist der Begriff der Lehre ausgetauscht durch den Begriff der Theologie. Da nennt er das also nicht mehr Lehre, sondern da nennt er das Theologie. Ihr werdet euch fragen, warum reite ich darauf so herum? Er passt sich in seiner Sprache dem theologischen Lehrgebrauch. Die Theologen nennen das, was sie machen, nicht eine Lehre, sondern die nennen das eine Theologie, evangelische Theologie, katholische Theologie. Swedenborg hat aber bisher immer nur von Lehre gesprochen, ne? Also hier hatten wir auch ein Werk über das neue Jerusalem und seine himmlische Lehre. Das Werk kennt ihr auch, ist noch ein Werk über das neue Jerusalem und seine himmlische Lehre. Lehre ist eigentlich der Begriff, den Swedenborg seit er anfing zu schreiben, theologische Werke zu schreiben, hat er das, was er macht, immer Lehre genannt. Die Lehre des neuen Jerusalems vom Herrn, die Lebenslehre, die Lehre vom Glauben, die Lehre von der Liebtätigkeit, das nennt er immer Lehre. Aber hier fängt er plötzlich an, so zu reden, wie die Theologen reden, indem er das, was er macht, Theologie nennt. Das ist das, was hier interessant ist. Und dann, als dann im Dezember 1770 er sich in Amsterdam befindet, ich habe ja eben gesagt, an den Gabriel Bayer schreibt er, dass er im Juni 1770 nach Amsterdam reisen möchte. Von da ist er übrigens nie wieder nach Stockholm zurückgekommen. Das ist seine letzte Reise. Er reist nach Amsterdam. Von Amsterdam reist er nach London weiter. Dort kriegt er einen Schlaganfall und irgendwann stirbt er dann halt auch 1772 in London. Also von dieser Reise ist er nie wieder zurückgekommen. Gut, also er befindet sich im Dezember 1770 in Amsterdam. Die Druckpresse läuft bereits für dieses Buch. Und dieses Werk hat schon wieder eine kleine Titelveränderung bekommen. Wenn ihr euch dieses Werk Swedenborgs im Original anschaut, jetzt habe ich wieder die eheliche Liebe, dann werdet ihr sehen, dass da oben immer, hier steht bei den Werken immer der Titel der Werke. Hier ist es die Freuden der Weisheit über die eheliche Liebe, steht da, ne? Und das ist der Titel des Werkes. Das Werk heißt dann auch die Freuden der Weisheit über die eheliche Liebe. Also das, was hier steht, ist der Titel des Werkes, der steht dann auch hier. Und wenn ihr euch jetzt die wahre christliche Religion anschaut, dann seht ihr, dass er, jetzt schauen wir mal auf das, was hier oben steht, also das, was hier oben steht, da steht also Universa Theologia Novi Caeli et Novae Ecclesiae. Also dann, ja, schaut euch das mal an, genau. Also wenn man sich die Himmel und Hölle anschaut, göttliche Vorsehung anschaut, da kann man sich alle Werke Swedenborgs anschauen, dann steht hier oben immer der Titel, der mit dem, was da vorne ist, identisch ist, nicht wahr? Und hier seht ihr die Druckpresse in Amsterdam, die läuft. Die Druckbogen kommen aus der Presse raus und oben steht immer der Titel. Und der Titel dieses Werkes ist also die Universa Theologia, die gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche. Eigentlich müsste das der neuen Erde heißen, ne? Der neue Himmel und die neue Erde. Nur er hat an Bayer gesagt, er will ja ein Werk über die gesamte Theologie der neuen Kirche schreiben. Mhm. Deswegen tauscht er den Begriff aus der Offenbarung, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, tauscht er nur teilweise aus. Ja, ne? Ja. Bei Bayer hieß er die gesamte Theologie der neuen Kirche. Jetzt hat er aber vorne, will er immer mehr herauskehren, dass das, was er schreibt, in Übereinstimmung mit der Johannes-Offenbarung steht. Und da schiebt er jetzt den neuen Himmel ein. Das ist das Neue gegenüber Bayer, dass er der neue Himmel einschiebt. Aber neue Kirche macht da nicht neue Erde draus. Das lässt er, nicht wahr? So kommt diese Inkonsequenz zustande, dass das Werk hier also heißt, die gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche. Und an und für sich müsste er das natürlich die neue Himmel und neue Erde nennen halt. Genau. Also wir sehen, das Werk heißt immer noch eine Gesamtdarstellung der Theologie darzubieten. Nur er will ja auch deutlich machen, was er in der enthüllten Offenbarung ja eigentlich auch bereits gesagt hat, dass unter dem neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, eine neue Kirche zu verstehen ist. Und er rückt jetzt dieses Werk ein bisschen mehr an die Offenbarung heran, indem er sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, heißt es in der Johannes-Offenbarung, indem er deutlich macht, das hängt ganz eng mit der Johannes-Offenbarung zusammen. Das ist eben die Theologie des neuen Himmels und der neuen Erde, sprich der neuen Kirche halt. Ne? So. Also das heißt, er will ein theologisches Lehrbuch schreiben. Wenn ihr die enthüllte Offenbarung lest, die habe ich mir auch aus eurem Regal gefischt, dann seht ihr ja bereits, dass dieses Werk, enthüllte Offenbarung, wo man eigentlich einen Kommentar, eine Bibelauslegung erwartet, eine Auslegung des letzten Buches der Heiligen Schrift und so ein exegetisches Werk, ein bibelexegetisches Werk, beginnt zum Erstaunen der Leser, indem er am Anfang sich mit den evangelischen und katholischen Lehren auseinandersetzt, nicht wahr? Da merkt man schon, er setzt sich mit der Theologie auseinander und setzt seine Theologie dagegen, gegen die Theologie, nimmt aber sozusagen die Farbe der Theologen an, nicht wahr? Wird selber ein bisschen mehr Theologe halt, man nennt das nicht mehr Lehre. Also diesen Prozess sehen wir da. So, während also der Druck läuft, die Maschinen laufen, hat er eine letzte Änderung erstmal gemacht gegenüber dem, was er von Gabriel Bayer angekündigt hat, indem er also das nach wie vor die gesamte Theologie der neuen Kirche nennt, aber in den neuen Himmel einschiebt und damit nochmal deutlicher macht, dass er das als Erfüllungsgeschehen seines Verständnisses der Johannes-Offenbarung versteht. Ne, das kann man, glaube ich, jetzt nachvollziehen. Und der Gabriel Bayer, sein Freund, der ist ja in Göteborg und dass der in Göteborg ist, haben wir zu verdanken, dass wir einiges wissen, was während des Druckes passierte, weil er dem Gabriel Bayer berichtet hat. Da kann man jetzt eben sehen, dass dieser Titel, die gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche, der wird in dem Briefverkehr mit Gabriel Bayer noch bis Ende April 1771 gebraucht. So schreibt er zum Beispiel an Gabriel Bayer: Ich bin erstaunt, dass Sie in Göteborg immer noch mit der Angelegenheit fortfahren, auf die werden wir gleich zu sprechen kommen, über die ich mich auf dem nächsten Reichstag in Schweden beschweren werde. Er geht also davon aus, dass er von seiner Reise da nach Amsterdam und London wieder nach Stockholm zurückkehrt. Da steht dann wieder ein Reichstag an und da will er sich beschweren über eine bestimmte Angelegenheit, nämlich über die Schwierigkeiten, die er inzwischen bekommen hat. Beschweren werde, wenn ich die Universa Theologia Novi Caeli et Novae Ecclesiae übersenden werde. Also übersenden werde, ist deutlich, dass er damit ein Buch meint. Und dieses Buch hat den Titel Die gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche. Also, und dieser Brief ist am 30. April 1771 geschrieben und der Druck dieses Werkes war am 18. Juni 1771 abgeschlossen. Also wir können festhalten, dass dieses Buch noch knapp 7 Wochen vor dem Abschluss des Druckes, der schon seit geraumer Zeit lief, noch immer nicht wahre christliche Religion hieß, sondern die gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche. Also dieses Werk hieß bis 7 Wochen vor Abschluss des Druckes, so wie es hier steht. Jetzt sind ein Haufen von Druckbogen gedruckt worden in der Zeit. Das konnte er nicht wieder wegradieren. Das ist also jetzt da, nicht wahr? Und als dieses Werk nun aber erschien, da war die Überraschung groß. Da hieß dieses Werk nämlich plötzlich Wahre christliche Religion, enthaltend die gesamte Theologie der neuen Kirche. Da ist also plötzlich wahre christliche Religion dazugeschummelt, was irgendwann zwischen 7 Wochen und weniger als 7 Wochen vor Abschluss des Druckes passiert sein muss. Wieso eigentlich? Was ich euch auch zeigen möchte, man weiß, also man kann rekonstruieren, dass dieser Titelwechsel, dieser doch sehr massive Titelwechsel, ziemlich kurz vor Abschluss des Druckes passiert sein muss. Dass er sich in letzter Sekunde, würde ich sagen, also noch umentschlossen hat, das Werk anders zu benennen. Nachdem es ja erst Lehre hieß, dann Theologie ist und das seit 1768, also seit mehreren Jahren. Und wenige Wochen vor Abschluss des Druckes fühlt er sich plötzlich genötigt, einen völlig anderen Titel reinzuführen und den bisherigen so als Untertitel weiter zu verwenden. Und man kann noch sehen, was passiert ist. Bei den Werken Swedenborgs ist immer auf der ersten Seite so ein Ornament vorhanden. Und dann kommt der Titel und dann kommt so eine Schmuckzeile. Ja, also ein Ornament, der Titel, das heißt also hier die Freuden der Weisheit über die eheliche Liebe und dann wird das abgeschlossen mit so einer Schmuckzeile und dann geht's los, nicht wahr? Und die wahre christliche Religion ist das einzige Werk, wo dieses Ornament oben fehlt. Bei der wahren christlichen Religion habt ihr die Schmuckzeile hier und das Ornament fehlt. Was ist passiert? Er musste den ersten Druckbogen nachträglich nochmal neu drucken, aber hinten lief ja schon der Text. Das heißt, er brauchte vorne Platz, um wahre christliche Religion einzuschieben und Kontinenz. Und da hat er das Ornament oben weggenommen. Und deswegen ist er das einzige Werk, wo also das Ornament fehlt, weil er Platz für diesen Titel braucht und der den Text nicht verschieben konnte, denn die ganzen Druckbogen hinten waren ja schon fertig. Und oben konnte er das auch nicht mehr ausrotten, den Titel. Da blieb also gesamte Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche. Aber hier konnte er sozusagen sich Platz schaffen. Ein Druckbogen hatte 8 Seiten, ne? Aus einem Druckbogen konnte man 8 Seiten machen und da hat er sich Platz geschaffen, indem er dieses Ornament oben wegließ. So. Was heißt das eigentlich nun? Das heißt, Swedenborg fühlt sich plötzlich genötigt, das wahre Christentum im Unterschied zum falschen Christentum darzustellen. Er fühlt sich genötigt, sich polemischer auszudrücken, sich kämpferischer auszudrücken. Und das hängt damit zusammen, dass während dieses Werk entsteht, also ein Sturm in Stockholm losbricht, wir haben das schon gehört, er will sich beim nächsten Reichstag in Schweden beschweren, er wird also der Ketzerei angeklagt in Schweden. Und das bewirkt, dass dieses Werk praktisch auch ein Stück weit den Fußabdruck seiner Gegner bekommt. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen so, dass wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt, gewinnt derjenige, mit dem man sich auseinandersetzt, so einen gewissen Einfluss auf einen. Ja, also er färbt ein Stück weit ab. Und die Auseinandersetzung, in der er sich befindet, bewirkt also, dass das nicht einfach die neutrale Darstellung der gesamten Theologie des neuen Himmels und der neuen Kirche ist, sondern die Darstellung des wahren Christentums in Abgrenzung vom falschen Christentum. Es wird also stärker ein polemisches Werk.